Jeden Tag leeren wir neugierig unsere Briefkästen. Hat mir heute jemand einen Brief geschrieben? Auch wenn wir heute durch die Digitalisierung auf andere Art viel schneller auch kommunizieren können, zum Beispiel durch Mobiltelefone, durch SMS, durch Instant Messenger, ab und zu erhalten wir doch mal den einen oder anderen Brief. Mir wurde diese Woche eine nette Postkarte mit einem lieben Spruch zugesandt. Für mich ganz unerwartet war dann eine Schwester aus der Gemeinde, das fand ich aber echt süß. So, ne, so ein, einfach ein schöner Spruch am Morgen, denke ich, ach, toll. Ne? Also ich fand das wirklich lieb. Aber es ist nicht nur interessant, Briefe zu lesen, die an einen selbst gerichtet sind, sondern manchmal auch solche, die an andere adressiert sind. Nicht wahr? Manchmal steht da ein anderer Name drauf, ja, jemand, der in deinem Haushalt wohnt und denkt, was ist denn das? Ja, da will man es manchmal auch aufmachen. Und dann, ja, das zeigt einfach, wie neugierig wir manchmal sind und da auch auf die Probe gestellt werden. Aber die Briefe anderer zu öffnen, sollte man natürlich niemals machen, vor allem nicht ohne dem Einverständnis der Person. Wir werden uns jetzt auch mit einem Brief beschäftigen, der schon viele Jahrhunderte alt ist und an eine ganze Gemeinde damals adressiert war. Wir haben zwar auch nicht gefragt, ob wir den lesen dürfen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir es dürfen. Im biblischen letzten Buch, also der Offenbarung, treffen uns die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden an. Und jede dieser sieben Gemeinden in der Offenbarung hat etwas, was sie ausmacht. Jede Gemeinde ist besonders auf ihre Art und Weise. Jede Gemeinde hat ihre starken Seiten, aber auch ihre schwachen Seiten. Und wir als christliche Gemeinde, auch der letzten Zeit, in der wir leben, vor der Wiederkunft Christi, und das ist ja auch mitunter das, was wir verstehen, was wir glauben. Diese Schreiben haben uns immer stärker auch geprägt. Und wir haben uns mit der vor allem letzten Gemeinde von diesen sieben immer stärker identifiziert. Und nun, schon sogar mehr als ein Jahrhundert, glauben wir daran, dass die Gemeinde Laodicea ein Symbol für die Christenheit vor der Wiederkunft Jesu sein wird. Und nicht nur der Name, darum geht es gar nicht, sondern das, was sie verkörpert, das, was über sie geschrieben steht. Interessant ist, Ellen White schreibt oder schrieb dazu auch einen kurzen Satz: Die Botschaft an Laodicea ist auch heute auf unsere Gemeinde anwendbar. Glaubt ihr dieser Botschaft? Gott hat sich ein Volk auserwählt und es zum Statthalter einer Wahrheit gemacht, die Früchte für die Ewigkeit tragen kann. Das so ihre Aussage. Jedoch wurde ganz oft der Brief an die Laodicea als etwas Negatives benutzt und dahingestellt. Als so ein ständiger Tadel den heutigen Gemeinden ganz oft. In Gesprächen oder vielleicht auch in Bibelstunden wird dann oft darauf verwiesen, dass die Gemeinde der letzten Zeit genauso gleichgültig sein wird wie die Gemeinde Laodicea. Jedoch ist der Brief an die Laodicea ein Versuch, Nähe wieder aufzubauen, Versöhnung zu schaffen und auch Vertrauen wiederherzustellen. Und deshalb lade ich uns auch ein, selbst einmal diesen Brief zu lesen und uns mit ihm mal anzufreunden mit dem, was er sagt. Dem Evangelisten Johannes wurde in der Offenbarung in Kapitel 3 und dort die Verse 14 bis 22 Folgendes gesagt. Schlagt es ruhig gern mit mir auf. Es sind ein paar Verse mehr. Und man kann sie sich auch leichter merken. Offenbarung Kapitel 3, die Verse 14 bis 22. Ich möchte mit euch lesen. Dort steht geschrieben, schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Laodicea. Das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärest entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich. Ich habe alles, was ich will. Ich brauche nichts. Aber du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich auch siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ein sehr interessanter Brief. Nun erstmal zum Empfänger. Wer ist der Empfänger? Der Engel der Gemeinde in Laodicea. Also sagen wir mal die Stadt Laodicea konkret. Und dort auch eine konkrete Gemeinde. Die Stadt Laodicea selbst lag, wenn wir auf die Karte schauen, im Landesinneren. Circa 15 Kilometer nordwestlich von der Stadt Kolossee. Sie befand sich an einem sehr, sehr wichtigen damals Knotenpunkt, Verkehrsknotenpunkt. Und das machte Laodicea zu einer oder zu einem reichen Handelszentrum der damaligen Zeit. Vor allem in der Römerzeit ist Laodicea doch ein großer Name. Als die Stadt im Jahr 60 nach Christus durch ein großes Erdbeben zerstört wurde, wurde sie mit eigenen Mitteln wieder aufgebaut, ohne die Hilfe von Rom. Das war für die damalige Zeit schon erstaunlich, denn das Erdbeben war so stark, dass viele umliegende Städte finanzielle Hilfe benötigten und Rom natürlich als die Hauptstadt sehr viele Wiederaufbauten finanziert hatte. Jedoch nicht bei Laodicea, denn sie hatten genug Finanzen, sie hatten genug Geld und konnten sich selbst auch wieder aufbauen. Das zeigt also, dass Laodicea finanziell sehr gut dastand. Eins der Haupterzeugnisse der Stadt war Wolle. Aber Wolle von einer ganz besonderen Rasse schwarzer Schafe, die ihren eigenen ganz besonderen Glanz hatte. Und die Produkte aus dieser Wolle wurden im ganzen Römischen Reich sehr gut gehandelt. Laodicea, das muss man auch dazu sagen, hatte leider aber keine eigene gute, ausreichende Wasserversorgung. Das Wasser wurde über einen Aquädukt, das ist sozusagen eine antike Wasserleitung, aus einer 8 Kilometer entfernten heißen Thermalquelle herangeführt und kam deshalb auch, können wir uns gut vorstellen, lauwarm an, dieses Wasser in dieser Stadt. Eine solche Wasserzufuhr ist, wie wir uns natürlich denken können, im Kontext eines Krieges sehr verwundbar. Die Stadt hätte eine Belagerung niemals standhalten können und hätte es auch deshalb nicht wagen können, in den damaligen doch sehr wechselhaften Machtkonstellationen für jemanden klar Stellung zu beziehen. Sie konnten nicht sagen, wir sind auf der Seite oder wir sind auf der Seite, denn wenn sie das täten, hätten sie ganz schnell Probleme. Und weil sie in einer Problemsituation sehr schlecht dastehen, waren sie immer so, nicht das eine, nicht das andere. Sie mussten sich dadurch eben durch viel Kompromiss, durch Anpassung und Ausgleich eben das Leben sichern. Das erstmal geografisch und auch ein bisschen zur Stadt selbst. Berühmt war sie auch noch, das muss man dazu sagen, für ihre Augensalbe. Ja, Laodicea hatte auch ein Gesundheitszentrum, was sehr bekannt war im Römischen Reich und viele Menschen, gerade mit Beschwerden, mit ihren Augen, kamen eben dahin und konnten sich diese Augensalbe dort erwerben. Die wurde meist durch ein ganz besonderes Pulver zusammengerührt. Und so kamen eben auch Kranke aus dem ganzen Reich, um es dort zu kaufen. Nun zum Absender. Wer schreibt diesen Brief? Vers 14 sagt, das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Das Wort Amen hier dient ja der Bekräftigung des Gesagten. Ja, das, was ich euch jetzt sage, das ist wirklich wahr. Und das, was er jetzt der Gemeinde Laodicea schreibt, das stimmt tatsächlich. Und was schreibt er? Und Gott kommt hier sofort zur Sache. Er legt den Finger gleich in die Wunde. Keine schönen Worte vorne hinweg, sondern er kommt sofort über zum Tadel. Vers 15. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärest entweder das eine oder das andere. Es ist natürlich eine ganz klare Anspielung hier auf das lauwarme Wasser in Laodicea. Ja, es kam ja aus einer heißen Quelle. Heißes Wasser ist gut zum Waschen. Kaltes Wasser gut zum Trinken, erfrischend an einem heißen Tag. Aber lauwarmes Wasser, naja, ich würde nicht sagen, es ist zu nichts nütze, aber angenehm ist es auf jeden Fall nicht. Wer mag denn schon lauwarmes Wasser an einem schönen heißen Tag? Und das ist so ein Stück weit auch die symbolische Diagnose des geistlichen Zustandes der Gemeinde in Laodicea. Sie war nicht kalt. Das heißt, wenn wir das auf das geistliche Leben jetzt dieser Gemeinde beziehen, sie lehnten den Herrn Jesus nicht ab. Nein, sie lehnten ihn nicht ab. Sie waren keine Gegner des Evangeliums, haben sich nicht gesträubt gegen etwas. Keine Feinde Jesu wie damals der Saulus. Sie war aber auch nicht heiß, diese Gemeinde. Das heißt, sie hatte keine brennende Liebe zu ihrem Herrn und keine brennende Liebe zu ihren Mitmenschen. Ja, sie waren vielleicht geistlich gleichgültig. Wie Sparflammen-Christen. Sie folgten ihrem Herrn im Schongang, ganz locker und geschmeidig. Sie nahmen ihr Christsein auf die leichte Schulter. Ja, sie kannten Jesus als ihren Heiland, aber vielleicht nicht als ihren Herrn in allem. Und Paulus drückte diesen Zustand einmal so aus in einem ganz anderen Brief, in dem Brief 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 5, wo er sagt, sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft wahrer Gottesfurcht wollen sie nichts wissen. Eine ältere Schwester erzählte einem Pastor über ein Gespräch in der Bahn mit einem Mann. Das Gespräch ist dann nach einer bestimmten Zeit evangelistisch geworden und der Mann war zunächst sehr, sehr ablehnend. Er kommt selbst aus einem christlichen Hintergrund, glaubt aber nicht. Er hörte aber der Frau doch eine lange Zeit zu und er hörte auch auf, ihr zu widersprechen. Und dann, als er aussteigen musste, verabschiedete er sich sogar mit einem Handschlag von ihr. Der hat wahrscheinlich einfach gespürt, dass diese ältere Dame mit ihrem Leben hinter dem steht, was sie erzählte, was sie sagte. Das war bei den Gläubigen in Laodicea offensichtlich oder vielleicht ganz und gar nicht der Fall. Und so kommt dann in Vers 16 eine kleine Drohung. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken, weil du weder heiß noch kalt bist. Das griechische Wort für ausspucken bedeutet auch erbrechen. Ja. Die Lauheit der Laodicea verursacht bei Gott, es müsste man bildlich werden, Übelkeit. So wie einem von lauwarmen Wasser in Laodicea schlecht werden konnte. Eine harte Aussage, ich weiß. Aber das ist die Gerichtsdrohung hier. Jesus erfüllt seine Verheißung, seine weltweite Gemeinde zu bauen, so wie er es auch versprochen hat. Das schließt aber nicht aus, dass es vielleicht einzelne Gemeinden gibt, die auch sterben werden, weil sie nicht dranbleiben, weil sie sich vielleicht von ihm entfernen oder ganz gar entfernt haben. Und das drohte er auch hier der Gemeinde in Laodicea. Und wenn wir diesen Brief auch ehrlich lesen, dann werden wir sicherlich feststellen, das kann jeder Gemeinde passieren, das kann jedem passieren, auch persönlich, diese Einstellung zu haben. Aber es hört mit der Drohung ja nicht auf in diesem Brief. Es geht ja positiv weiter. Denn man möchte ja auch eine Lösung des Problems. Und das ist ganz wichtig. In Vers 17 und Vers 18 bekommen wir nun einen Rat von dem Verfasser des Briefes. Du sagst, ich bin reich. Ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Aber du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Und so sagte, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Dann wirst du wirklich reich sein. Kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe auch Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Und hier haben wir wieder eine Anspielung auf den Reichtum der Stadt in Laodicea. Ja, die schwarze Schafwolle, die Augensalbe, auch purpurne Farben, gehandelte Baumwolle, all das gab es ganz viel in Laodicea. Sicherlich war auch die Gemeinde deshalb insgesamt materiell sehr reich. Können wir uns ja vorstellen. Wenn wir in einer Stadt leben, die mega reich ist, dann kann man mit einer großen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass auch die einzelnen Gemeindeglieder wohlhabend sind und somit auch eine Gemeinde vorfinden, die ein super tolles Haus hat, denen es gut geht, die alles Nötige besitzen. Nicht nur eine kleine Hütte irgendwo am Stadtrand. Ein Symptom ihrer Lauheit war die Selbstzufriedenheit. Wir haben alles. Es gibt nichts, was wir noch großartig benötigen. Diese Selbstzufriedenheit. Sie bemerkte vielleicht nicht, wie sehr sie geistlich arm, blind und nackt waren. Es trübte ihre Augen. Kann es sein, und das ist die Frage, die wir uns natürlich heute als Leser dieses Briefes als Gemeinden oder auch als Einzelne sicherlich auch stellen dürfen. Kann es sein, dass eine gewisse Selbstzufriedenheit auch bei uns heute vorzufinden sein kann? Dass eine gewisse Selbstzufriedenheit auch in den heutigen Gemeinden vorhanden sein kann? Ich möchte das nicht unterstellen, auf keinen Fall. Doch die Frage darf man stellen. Und der Versuch ist natürlich, für sich selbst auch persönlich eine ehrliche Antwort zu finden. Das kann zum Teil auch ein Grund sein, wieso manche Gemeinden heute vielleicht auch kleiner werden oder vielleicht auch ganz schließen müssen. Es gibt auch viele andere Gründe, sicherlich. Aber das kann man auch in Erwägung ziehen. Aber konkret sollte jeder Gott ehrlich fragen, wo stehe ich dir im Weg? Wo bin ich vielleicht auch eine geistliche Bremse in meiner Gemeinde? Ich selbst, durch die Art, wie ich bin, wie ich handle, wie ich wirke, wie ich rede, kann es sein, dass ich etwas ausbremse. Womit hindere ich persönlich das geistliche Wachstum meiner Gemeinde? Weil alle gehen ja immer davon aus, dass sie immer förderlich sind. Ja, hoffentlich. Hoffentlich ist das so. Aber vielleicht kann es auch sein, dass ich irgendwo Momente habe, wo ich eigentlich meine Gemeinde eher abbremse. Das Erstaunliche ist, gerade in diesem Brief an die Laodicea, trotz dieser fatalen geistlichen Diagnose schreibt Gott die Gemeinde Laodicea nicht ab. Er lässt sie nicht einfach fallen. So, du bist so nichts Nütze. Ja, du bist weder das eine noch das andere. Komm, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Das sagt er doch gar nicht. Und wer das so liest, der liest es falsch. Nein, er lässt sie nicht fallen. Er wendet sich auch nicht ab von ihr, obwohl er vielleicht allen Grund dafür hätte. Stattdessen gibt er ihr aber einen Rat und bietet seine konkrete Hilfe an. Er sagt ihr in Vers 18, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen. Ich weiß, du hast viel. Du hast viel eigenes Gold und Silber und dir geht's gut. Aber kaufe das Gold von mir. Das ist eine andere Qualität von Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du wirklich reich sein. Und kaufe auch weiße Kleider. Die sind wirklich weiß. Die sind ganz weiß. Damit du auch bekleidet sein kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe auch Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Denn anscheinend siehst du nicht alles. Und das sind Bilder für den geistlichen Reichtum, den Gott seiner Gemeinde in Laodicea hier schenken will. Im Feuer geläutertes Gold ist besser als das Gold und die finanzielle Macht der Laodicea. Weiße Gewänder sind ein Bild der Reinheit, ja, im Kontrast zu den Gewändern aus der schwarzen Schafswolle, die so bekannt war in Laodicea. Und die Nacktheit ist ein Bild des beschämenden geistlichen Zustandes dieser Gemeinde. Auch hier hört der Brief nicht auf, er geht weiter. In Vers 19 kommt nämlich eine Aufforderung nun. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Bleibt nicht gleichgültig in diesem Zustand. Wir haben ihn jetzt erkannt, ja, ich habe ihn beschrieben. So sieht er aus. Jetzt liegt es an dir, da etwas dran zu verändern. Oder eben nicht. Und er sagt, bleib nicht gleichgültig. Kehr um. Der erste Satz erinnert mich an ein für viele bekanntes Lied. Es ist zu finden auch in der Quelle, Liederbuch oder auch im neuen Liederbuch Glauben, Hoffen, Singen. Die Nummer 355 dort. Und dort steht, oder die Strophen des Liedes, die möchte ich einmal lesen, weil die für mich nochmal ganz wichtig sind. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. Das ist die eine Seite, ja. Aber es gibt auch die andere Seite. Die dritte Strophe sagt, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du nämlich aus mir machen, wie es dir gefällt. Der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Und ich glaube, das ist gut anzuwenden, auch für diesen Brief der Laodicea. Das ist nämlich das, was Gott auch sagen möchte. Kehre um. Verändere dich. Du kannst es nämlich. Und wenn wir das ernsthaft singen oder beten oder auch lesen, dann beginnt Jesus mit seiner Erziehungsarbeit an uns. Das ist absolut notwendig. Unerzogene Kinder sind ja auch manchmal doch etwas mühsam. Eine Lehrerin fragte die Kinder in der Schule, was sie werden wollten. Und sie bekamen so die üblichen Antworten, ja. So Feuerwehrmann, Arzt, Fußball, Profi, Rennwagenfahrer, Astronaut und so weiter. Alle Kinder beteiligten sich, außer der eine, der Tommy. Und die Lehrerin fragt ihn, und du, Tommy, was möchtest du denn werden, wenn du groß bist? Tommy antwortete, möglich. Hä? Warum das denn? Ja, meine Mutter sagt immer, Tommy, du bist unmöglich, deshalb möchte ich möglich werden. Ja, ich glaube, von Natur aus sind wir alle so ein bisschen unmöglich. Gott muss uns manchmal auch möglich machen. Wir müssen uns manchmal auch geistlich erziehen. Und ich glaube schon, dass wir zwar bei der Taufe auch eine neue geistliche, gottgefällige Natur bekommen haben. Aber die alten, die sündhaften Neigungen in unserem Leben, die sind einfach immer noch da und bleiben auch immer noch da. Die werden ja nicht einfach verschwinden. Allerdings wissen wir natürlich auch, dass wir in einer Welt leben, die geprägt ist von Versuchungen und. Und wir wissen aus unserer Kindheit, erzogen zu werden, ist alles andere als leicht. Es ist manchmal sogar schmerzhaft. Und manchmal geht es auch nicht ohne Tränen ab, ja. Aber das gilt auch für die geistliche Erziehung. Und Gott sagt auch, was seine Erziehungsmaßnahme an der Gemeinde hier in Laodicea sein soll. Ja, Vers 19. Bleibt nicht gleichgültig, kehre um. Buße tun. Umkehren. Ein neues Denken entwickeln. Neue Taten entwickeln. Es bedeutet zu erkennen, dass man auf dem falschen Weg ist. Da, in die Richtung, wo ich mich gerade hinbewege, das geht so nicht weiter. Das zu bereuen und umzukehren, dann auf den richtigen Weg. Das heißt für uns, wenn Gott uns gezeigt hat, was bei mir, bei jedem Einzelnen von uns nicht in Ordnung ist, wo wir ihm vielleicht im Weg stehen oder wo wir vielleicht auch sein Wirken in unserer Gemeinde behindern, dann müssen wir ihm in diesen Dingen gehorchen und vielleicht auch mal dran arbeiten, etwas zu verändern. Und so kommen wir, und das ist auch noch nicht das Ende des Briefes, zum Schluss, die letzten Verse 20 und 21. Siehe, und das ist eine Verheißung, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, da werde ich eintreten und werde miteinander essen. Dieser Vers wird oft auch in anderen Situationen, oft auch bei Evangelisationen zitiert, um Gäste dann aufzufordern, Jesus in ihr Herz hineinzulassen. Aber es richtet sich hier ganz klar an Gläubige, meines Erachtens zumindest in erster Linie nicht an Einzelne, sondern an die ganze Gemeinde, an die Laodicea. Und wir haben hier zwei unausgesprochene Aussagen, die sind wichtig. Der Herr Jesus ist nicht mehr in der Gemeinde in Laodicea. Er ist nicht drinne. Er steht draußen, nur so kann er ja anklopfen. Ne? Er ist außerhalb. Aber er möchte wieder hineinkommen. Und das ist die zweite Aussage. Er möchte wieder hineinkommen. Und deshalb klopft er an. Matthäus 18, Vers 20 sagt uns ja, und das mal kurz als Irritation, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, dann bin ich in ihrer Mitte. Sag doch Gott. Jetzt haben wir ein Problem. Einerseits sagen wir versammeln uns im Namen Jesu und haben Gottesdienst und feiern miteinander. Aber der Gemeinde in Laodicea, die ja auch ihre Gottesdienste hat, die sie ja auch Gott lobt und preist, sagt er, ich bin gar nicht bei euch. Ich stehe draußen. Die einzige Nähe, die momentan da ist, ist mein Anklopfen. Ich möchte wieder rein. Anscheinend ist es nicht automatisch so, dass wenn 2 oder 3 sich versammeln in meinem Namen, dass Jesus dann automatisch da ist. Wenn Jesus nach seinem eigenen Bekunden nicht mehr in der Mitte der Gemeinde in Laodicea war, dann kann es nur bedeuten, dass sie wegen ihrer Lauheit nicht mehr den Anspruch erheben können, sich in seinem Namen zu versammeln. Wie können wir behaupten, im Namen Jesu, unseres Herrn, zusammen zu sein, wenn wir als Beispiel lieblos zum Beispiel miteinander umgehen und uns übereinander vielleicht bei Dritte beschweren, anstatt vielleicht mit dem Betreffenden zu reden? Oder meinem Mitgläubigen den Glauben absprechen, weil er sich anders kleidet, anders aussieht, anders spricht oder Dinge tut, die ich nicht toll finde. Und kritisiere ihn vielleicht dadurch immer und immer wieder. Und meine, jeden und alle immer ermahnen zu müssen. Kann ja auch sein. Ist er noch in unserer Mitte? Oder steht er auch bei uns draußen vor der Tür? Ich glaube, diese Frage dürfen wir uns stellen, auch als Gemeinde, auch als Einzelne. Und das zweite Erstaunliche ist, Jesus möchte ja wieder hinein in diese Gemeinde Laodicea. Sie ist ja nicht abgeschrieben. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Wir haben gesehen, er hat für diese Gemeinde Laodicea kein einziges Wort des Lobes verloren. Und denn wer die Sendschreiben, die vorigen Gemeinden mal gelesen hat, dort werden wir immer mal auch Worte des Lobes finden am Anfang des Briefes. Aber die Laodicea, die haben nicht ein gutes Wort erhalten, nur Tadel. Und diese Gemeinde ekelt ihn auch noch an wegen ihrer Lauheit, das sagt er ja selbst. Und doch möchte er wieder mit ihr Gemeinschaft haben, mit dieser Gemeinde. Jesus hat eine abgrundtiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns Menschen. Er hat sein Leben dafür geopfert. Und das, um das überhaupt erst möglich zu machen, wenn wir diese Gemeinschaft durch unsere Sünde vielleicht, durch unsere Lauheit, vielleicht auch durch unsere Gleichgültigkeit beeinträchtigen oder beschädigen, dann leidet er ja auch, weil er uns so sehr liebt und diese Gemeinschaft mit uns haben möchte, weil ihm sehr viel daran liegt. Aber wie viel liegt uns als Gemeinde an dieser Gemeinschaft mit ihm? Und noch etwas Erstaunliches. Er tritt nicht einfach so rein. Er klopft nicht an und sagt, bam, wie so ein Rambo und sagt, hier bin ich. Das tut er nicht. Ja. Sondern er klopft an und wartet darauf, eingelassen zu werden. Er ist allmächtig. Ja, das wissen wir ja. Wenn er wollte, könnte ihn auch die massivste Tür, das beste Schloss und auch die ausgeklügelte Einbruchssicherung nicht aufhalten. Gar nicht. Aber er ist ein, und das ist wichtig, er ist ein vornehmer und höflicher Gast. Er drängt sich nicht auf. Er respektiert unseren Willen und wartet geduldig darauf, dass wir von selbst diese Tür öffnen. Er wartet geduldig, bleibt stehen, dass wir irgendwann mal vielleicht auch bereit sind, aus freien Stücken in seine Richtung zu gehen. Und das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert. Der allmächtige, souveräne Gott, der Herr, der Herr ist über das ganze Universum, respektiert den Willen von uns kleinen Erdenwürmern, wenn man das so sagen darf. Und das um ein unendliches Meer, als wir überhaupt nach seinem Willen fragen. Und ebenso bewundernswert ist seine Geduld eben auch mit uns. Wenn ich irgendwo an einer Tür klopfe oder klingle und würde merken, da reagiert keiner drinne, dann würde ich irgendwann mal mit der Schulter zucken und sagen, naja gut, dann eben nicht, dann gehe ich halt wieder. Aber Jesus ist das nicht so. Er wird nicht so schnell beleidigt vielleicht bei dem ersten Nein, sondern er wartet geduldig, klopft an. so lange, bis er eingelassen wird. Und die zweite Verheißung, ja, ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Da sagt er. Das bedeutet die höchste Ehre, die ein Mensch überhaupt bekommen kann und Teilhabe an Gottes Herrschaft in der Ewigkeit. Und Voraussetzung dafür ist, dass wir überwinden. Und im Fall der Gemeinde Laodicea die eigene Lauheit. Und in Vers 22 kommt eine letzte Aufforderung. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Und in diesem Satz fällt mir immer wieder mal was auch Neues auf. Und ganz besonders diesmal, was der Herr Jesus den Gemeinden sagt, steht ja nicht hier. Er sagt, was der Geist den Gemeinden sagt. Formal spricht Jesus zu den Gemeinden, ja. Aber er tut es durch den Heiligen Geist, seinen Geist. Und er ist es, der eben in uns wirkt als Menschen, der uns lehrt, der uns auch führen möchte. Er verändert uns und er stärkt uns auch. All das tut der Heilige Geist. Und Gott hat uns auch durch den Heiligen Geist eben den besten Helfer überhaupt gegeben. Deshalb kann ich nur sagen, Gott sei Dank für den Heiligen Geist. Und so kommen wir auch zum Ende des Briefes an die Laodicea. Er ist teilweise sehr ernst. Ja. Dann aber auch korrigierend und ermahnend. Aber gerade deshalb auch sehr konstruktiv. Er ist helfend. Er ist wirklich hilfreich, auch für uns heute, die wir diesen Brief lesen, der vielleicht an jemand ganz anderen gerichtet war. Lasst uns daraus die nötigen Konsequenzen ziehen. Aber ganz besonders möchte ich hier erinnern an die guten Verheißungen, die an diesem Brief geknüpft sind. Verheißungen, die sich auf den Himmel beziehen. Lasst uns lernen, mehr und mehr aus der Perspektive der Ewigkeit diesen Brief zu lesen. Und dann bekommen wir, glaube ich, auch wirklich den richtigen Maßstab für das irdische Leben heute hier. Dann sehen wir es als etwas Vorläufiges, Vorübergehendes oder vielleicht auch Provisorisches. Alles, was uns belastet, alles, was uns bedrückt, wehtut oder auch Sorgen macht, das wird einmal verschwinden. Das wird es einmal nicht mehr geben. Was bleibt, ist letztendlich die Beziehung zu Jesus selbst, seine Liebe zu uns und dann auch die Ewigkeit. Darauf dürfen wir uns heute schon freuen. Amen.